22 Börse People. Is now in season 2. Presented by Baader Bank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Baader Bank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 2 ist Sabina Haas, eine Pionierin im Bereich Realtime-Datenmanagement im Finanzmarkt. Sie war unter anderem für Dow Jones und die Wiener Börse tätig. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Sabina.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Du, ich freue mich auch. Das ist nämlich eine wunderbare Reise mit einem Spezialgebiet heute, Realtime-Datenmanagement. Und es ist eine schöne Zeitreise. Wir haben das alles erlebt, wie die Wiener Börse und unser Kapitalmarkt eigentlich immer elektronischer wurde. Und du bist eine Zeitzeugin, wie ich mir es besser nicht wünschen kann. Aber ich möchte noch früher beginnen. Du hast im Jahr 1990 bei Dow Jones begonnen. Und mich interessiert, wie kommt man als junge Dame dazu, bei Dow Jones anzufangen? Was war die Inspiration dazu? Was hat dich in den Finanzmarkt gebracht?
Ja, danke für die Frage. Das ist wirklich eine Zeitreise und schön, sich daran zu erinnern. Was damals an Bedingungen im Arbeitsmarkt da waren, ist für mich, ich war damals eben noch sehr jung, ich hatte zwar schon berufliche Erfahrung, aber so dieses Gefühl, ich habe damals eine Hackmatura gehabt, dass alles möglich ist, ja, dass so viele Möglichkeiten da waren. Und ich habe damals einen neuen Job gesucht und eine Freundin von mir war bei Reuters und sie hat gesagt, du, wir suchen Leute im Customer Support und wollte mich da auch sozusagen empfehlen und reinbringen und ich habe dann auch ein Gespräch geführt und hatte damals den Eindruck, es ist vielleicht nicht ganz das Umfeld, das ich suche, ja, und dann hat sich aus dem Kontakt aber ein anderer Kontakt ergeben und das war Dow Jones Telerate damals und eine viel kleinere Einheit und für mich so das Gefühl, da kann ich alles machen, ja, da ist ein Team im Aufbau und ich bin jetzt nicht ein kleines Rädchen in einer Organisation, die schon existiert, sondern alle Möglichkeiten stehen mir offen und habe dann damals diese Option gewählt und ja, war sofort in der ersten Woche hat man mir gesagt, ja, ich kann mitfahren nach Bulgarien zu einer Devisenhändlerkonferenz und da werden wir dann schon schauen, wie das ist und so. Also und das hat meinen Abenteuergeist irgendwie sehr geweckt.
Wahnsinn, kleines Unternehmen, aber mit einem riesigen Namen natürlich, genau. Dow Jones Telerate.
Kleines Unternehmen in Wien damals. In Wien, ja, es war die Niederlassung in Wien.
Die Niederlassung in Wien. Das war ja 1990, war ja auch das Jahr, wo man begonnen hat, an der Wiener Börse bist du erst viel später gekommen, sich den ATX zu überlegen. Und da habe ich ja auch mit dem Andreas Grünbichler immer wieder gesprochen gehabt. Die haben damals mit Excel-Sheets hantiert, haben Hilfe von den österreichischen Lotterien gehabt und so weiter. Wie war damals der Stand bei Dow Jones Telerate und was habt ihr da gemacht? Welche Daten habt ihr vertrieben oder erzeugt oder vendorisiert oder wie man das sagt? Keine Ahnung, gell?
Ja, also wir haben damals ein internationales einen Datenfeed und auch Software für technische Analysesysteme und auch Hardware. Damals waren wir ja wirklich in einer komplett anderen Zeit rein technisch. Ja, wir haben es gab kein Datenverteidigung, das Internet war noch nicht erfunden, mehr oder weniger, ja, genau. Muss man sagen. Ja, also alles, was an Datenverteilung, nämlich mit diesem hohen Qualitätsanspruch, damals waren natürlich schon relativ viele Daten, heute sind es natürlich ein x-faches Unmengen mehr an Daten, von denen man da redet, aber trotzdem der Anspruch, dass Echtzeitdaten an alle Marktteilnehmer mit vergleichbaren Bedingungen, ohne Latenzzeiten, in hoher Qualität verteilt werden. Also das hat damals technische Herausforderungen gehabt. Da musste die Post noch Datenknoten in irgendeiner Form bereitstellen. Also es war ein riesiges Hardware-Problem auch, was Datenleitungen betrifft. Und auch natürlich die die Daten waren alle in abgeschlossenen Systemen. Wir hatten damals viel Angst vor dem Datenklau, ja, also dass man diese eigenen Daten, die man da natürlich global zusammensammelt von Börsen, von Datenvendoren, von Nachrichtenagenturen und dass diese Daten halt auch sozusagen nicht missbräuchlich verwendet werden, oder das war sozusagen natürlich das Geschäftsmodell. Und da war dann zum Beispiel die Intervention, Realtime-Daten in Excel-Sheets verarbeiten zu wollen. Ja, also das war dann tatsächlich wirklich eine große Frage. Ja, wie kann man die Kontrolle über Daten behalten, wenn sie quasi nicht in dieser technisch abgeschlossenen Einheit sind?
Ja, also ein ganz aktuelles Problem der heutigen Zeit in einem ganz anderen Gewand natürlich, wo man fast lacht drüber jetzt heute, über die guten alten Excel-Sheets. Und ich weiß ja, du hast auch studiert. Das ist damals, muss sich ja gleichzeitig abgespielt haben, weil sonst würde es sich in der Zeitschiene nicht ausgehen.
Ja, ja.
Und wie war das und was war das?
Ich habe mein früher Berufswunsch war, immer Psychologin zu sein. Mhm. Ja. Und ich war in einer Handelsakademie und bin aufgewachsen in einer niederösterreichischen Kleinstadt und habe damals maturiert und habe mir damals gedacht, ich muss jetzt sofort arbeiten, ja, weil war irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss da raus aus dem Setting und habe damals auch eben auch sozusagen sehr gute Bedingungen vorgefunden. Und mein erster Schritt im Finanzmarkt war damals, ich bin dazu gekommen zur Gründung der Visa Austria. Das war damals eine Tochtergesellschaft der Zentralsparkasse. Also da fallen jetzt Namen, die gibt's alle überhaupt nicht mehr. Ja, also kann sich niemand mehr daran erinnern. Das ist, macht uns ein bisschen alt, wenn wir über das reden. Ja, aber damals war es eben eine Neugründung dieses Unternehmens und das fand ich wahnsinnig spannend. Das hat auch wieder bei mir diesen Pioniergeist. Ja, also das hat mich immer sehr, sehr angetriggert und das war dann auch bei der Wiener Börse dann letztendlich so eine Situation, etwas ganz Neues aufzubauen. Ja, und das kommen sicher meine Stärken am besten ins Spiel. Und so bin ich dann eigentlich gleich in den Arbeitsmarkt gekommen und Mitte der 90er Jahre hat sich dann für mich aus einer persönlichen Situation dann die Frage gestellt, was ist eigentlich aus meinen Träumen geworden? Ja. Und damals hat sich die Idee ergeben, dass ich die Psychologie eigentlich in die Richtung Finanzpsychologie interessant finden würde. Und also mir war klar, ich möchte nicht Psychotherapeutin werden, aber das hat mich dann motiviert, nebenberuflich dieses Studium anzugehen.
Das klingt ja total spannend. Das führt mich zu dem Wort, das ich eigentlich nie aussprechen kann und das heute in aller Munde ist, dieses Behavioral Finance. Hat es das damals als Wort schon gegeben und war das irgendwie Inspiration oder warst du einfach deiner Zeit weit voraus, glaubst du?
Ja, das Wort in dem Sinn kann ich jetzt sagen, ich glaube nicht, dass es das in der Form jetzt schon so gegeben hat. Auch Verhaltenspsychologie hat man damals noch nicht so gekannt. Es ging damals um Entscheidungssituationen von Menschen in ökonomischen Situationen. Ja, und man hat ja immer diesen Homo economicus und alles ist so rational. Und die Psychologie kommt natürlich jetzt von einer ganz anderen, von einem anderen Erklärungsmodell, dass Menschen nicht so rational sind, dass Entscheidungen unter anderem das, was man heute Bias nennt. Ja, also das. Und als ich damals gerade mit dem Studium fertig war, war zum Beispiel, hat Kahneman gerade den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt. Ja, der ja ein Weg bereiter war dieser Theorien und Prospect Theory und diese Dinge, die mittlerweile in den Finanzmärkten bei der Ausbildung von Wertpapier- und Devisenhändlern, auch bei Analysten und vor allem beim Risikomanagement. Letztendlich die Anwendung in den Finanzmärkten ist eigentlich im Risikomanagement, ja, weil man damals, muss man schon ehrlich sagen, Risiken komplett ausgeblendet hat, ja. Und wir sehen halt, wir haben dann natürlich diese Marktphänomene wie Platzen der Bubble, ja, dann natürlich wieder, auch so gesehen, ja, wie es die Psychologie eigentlich auch vorhergesagt hat.
In den 90er Jahren, wo du begonnen hast, haben wir keinen echten Crash gehabt. 87 hat es einen gegeben und dann natürlich das Platzen der New Economy Bubble und 9/11 dann Anfang der Nullerjahre. Aber was du gesagt hast bei Zentralsparkasse und Visa, da möchte ich noch kurz einhaken. Ich habe auch in einer Bank gearbeitet in den 80er Jahren und da war man eigentlich ein geschlossenes System, wo man gerade die Bankomaten irgendwie nach außen kommuniziert haben. Und ich kann mich, glaube ich, auch noch erinnern, dass auch in der ersten österreichischen, wo ich gearbeitet habe, dann die Kommunikation mit Eurocard und Visa, eine Kommunikation intimer Daten eigentlich aus Kundensicht, nach außen war. Und das war so der Bereich, wo du auch aufgesetzt hast, oder? Bei den Schnittstellen zu innerhalb des Finanzsektors, oder?
Also bei Visa, meinst du jetzt bei Visa?
Bei Visa
damals,
oder generell?
Bei Visa war quasi wirklich die Gründung der Visa Austria. Also da hat man die Organisation aufgebaut. Wir haben, damals hat die Zentralsparkasse eben begonnen, Visa-Karten auszugeben. Genau. Zu dem Zeitpunkt hat es keine österreichischen Visa-Karten gegeben, ja, sondern nur ein Händlernetz, das man damals von der Bank of America abgekauft hat und eben weiter aufgebaut hat. Und wir waren damals im Zahlungsverkehr angesiedelt und haben wirklich die Grundstruktur für das Visa-Karten, Kreditkartengeschäft in Österreich damals gelegt, ja. Und natürlich war es damals ganz anders, jetzt auch was die Compliance betrifft, ja. Und was was auch das Risiko, die technischen Möglichkeiten heute, ja, sozusagen die Algorithmen, die auch die Karteninhaber absichern, ja, was missbräuchliche Daten Verwendung betrifft und so weiter. Ja, das ist natürlich, kann man gar nicht vergleichen. Ja, das war ganz anders. Musste viel manuell gemacht werden.
Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, das habe ich ja überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, Donauwasserstände.
Genau.
Bitte sag da was dazu kurz.
Ja, das ist jetzt wieder sozusagen einzuordnen da in die Zeit der von Dow Jones, wo wir halt für unsere Kunden auch entsprechend Daten-Content-Management betrieben haben. Und es gab einzelne Commodity-Händler, die eben aus welchen Gründen auch immer deren Business davon abhing oder ihr Trading, dass sie wissen, ob gewisse Waren auf der Donau transportiert werden können oder nicht. Und das hing immer von den Donauwasserständen ab. Und das war für uns, wir waren ein ganz junges Team, oft sehr abstrakt. Ja, wir haben dann bei der Zentralanstalt für Meteorologie angerufen und haben dann jeden Tag diese Daten manuell erfasst. Ja, und eines Tages haben wir das vergessen und dann haben wir uns wirklich sehr gewundert, dass tatsächlich ein Kunde angerufen hat und gesagt hat, wo sind die Donauwasserstände? Ja? Also das war durchaus sehr, teilweise sehr hemdsärmelig, aber sehr essentiell auch für das Business und sehr schön. Damals hat man noch vielleicht auch diesen Impact der eigenen Arbeit noch viel besser wahrnehmen können auch. Ja.
Spannend. Ich kann mich dann 99 an eine IPO-Story von Adcon Telemetrie erinnern, die genau mit den Wasserständen auch und das den Messgeräten dazu IPO'd haben. 99 war dann auch die Zeit deines Wechsels in die Wiener Börse. Ich nehme an, die Wiener Börse wird in irgendeiner Form Kunde von Dow Jones Telerate im Vorfeld gewesen sein und da wird man sich gekannt haben, nehme ich an, oder?
Genau, wir haben uns an sich gekannt. Die Wiener Börse war ein Kunde von mir und in dem Sinn, ich habe dann zwar zu dem Zeitpunkt dann hauptsächlich große Handelsraumprojekte betreut, aber man hat sich natürlich gekannt und 1999 war die Situation so, dass die Wiener Börse, 98 glaube ich, war die Fusion von ÖTOP und Börsekammer,
ja.
Börsekammer und die Wiener Börse war in Vorbereitung des Handelssystemwechsel von damals dem alten System auf Xetra und relativ kurzfristig ist man da drauf gekommen.
Ich glaube Equos hat das geheißen,
Equos,
oder?
Genau, Xetra, Equos, ja. Genau. Und relativ, ich sage jetzt mal, relativ kurzfristig ist man dann draufgekommen oder im Zuge von diesem riesigen Projekt Handelssystemwechsel, dass man die gesamte Datenverteilung natürlich auch neu aufsetzen muss, ja. Also, dass wenn das alte Handelssystem Equos abgeschaltet wird und das neue geht in Betrieb, muss ich alle Datenvendoren wieder natürlich an dem neuen System dran haben. Und das ist eine Situation gewesen, wo es auch kein Fallback-Szenario gab.
Jetzt, ich habe Vendorisierung erfunden, das Wort, das gibt's nicht, glaube ich. Du hast jetzt Vendoren genannt. Lass uns den kurzen Sidestep für die Hörerinnen und Hörer machen, die nicht wissen, was ein Vendor ist. Kannst du vielleicht kurz sagen, was ein Vendor ist?
Ein Datenvendor, ich weiß gar nicht, ob der Begriff jetzt noch so...
Ich glaube schon, ja.
Ja, aber das ist ein Unternehmen, das als Geschäftszweck hat, Daten zu verteilen und eben über entweder eigene Produkte oder über so, man kann sich das vorstellen wie ein Schneeballsystem, ja, also zum Beispiel würde es Reuters oder Bloomberg oder heute Thomson, das waren Datenvendoren, Ja, Dow Jones Telerate war auch ein Datenvendor, ja, der über seine eigenen Datenhubs eben einerseits Daten zusammengesammelt hat und diese Daten dann an den End-User gebracht hat.
Oder auch ja. Banken oder wie auch immer.
Oder an Banken ja, genau. Oder eben in Datenhubs eingespeist hat. Nachher waren das dann Internetdaten, Datenseitenprovider. Ja. Also es hat sich dann natürlich in den 90er Jahren dieses oder Anfang der 2000er Jahre dann ergeben, dass plötzlich sehr viele Finanzdienstleister im Internet ihre Services angeboten haben, wo eine gewisse Demokratisierung, eine Öffnung in Richtung End-User für private Kunden professionelle Börsedaten zur Verfügung zu stellen. Und das war natürlich eine gänzliche Veränderung, die auch Datenvendoren vor die Herausforderung gestellt hat, dass man jetzt nicht mehr in diesen kontrollierten Bahnen Daten verteilt, sondern plötzlich quasi im Internet unkontrollierbar diese Daten auf der ganzen Welt verteilt werden.
Aber man hat natürlich auch Skaleneffekte erzielen können und damit auch ein Geschäft aufbauen, das nachhaltig Income Streams für die Börsen generiert.
Genau. Ja. Und das muss man schon so sehen, dass die Börsen, das trifft jetzt nicht nur die Wiener Börse, sondern generell alle Börsen natürlich ein hohes Interesse haben, dass eine maximale Datenverteilung global passiert. Ja, dass das Interesse am Finanzmarkt natürlich gedeckt werden kann, dadurch, dass gute Daten in einer hohen Qualität quasi auf jeder Internetseite zur Verfügung stehen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Einkommensthema, ja, das heißt, es ist ein Asset, das die Börse hat und gleichzeitig ist dann natürlich diese Frage, man möchte kontrollieren, wer hat diese Daten, ja, man möchte auch dafür entsprechendes Einkommen erzielen, aber das Interesse, maximale Verbreitung zu erzielen und das ist sicher die Hauptaufgabe, die ein gutes Marktdatenmanagement von einer Börse leisten muss.
Ja, jetzt bist du da Ende des alten Jahrtausends, als eben der Technologiesprung auch in der Wiener Börse gekommen ist. Und ich glaube, da habe ich dich auch kennengelernt bei Pressekonferenzen, wo es um technologische Dinge geht, warst du immer dabei. Littich, Obersteiner, später Zapotocki haben diese Sachen vorstandseitig betreut. Und es war ja auch die Zeit, wo nicht nur die Umstellung von Equos auf Xetra war, sondern wir haben auch noch so Kleinigkeiten wie Millennium gehabt, technisch, oder eine Euro-Umstellung. Warst du da auch in den Projekten irgendwie, waren das große Dinge damals in der Börse?
Ja, das waren sehr, sehr große Dinge. Ja, also auch für eine Organisation wie die Wiener Börse, die ja objektiv jetzt nicht so groß ist, ja. Aber das waren schon allgemein große Projekte und halt auch entsprechend wichtig und da ist schon viel zusammengekommen.
Ja, ich kann mich so erinnern, wie die Schillingkurse weggefallen sind bei meinen geliebten österreichischen Aktien. Ich habe für jede Aktie ein Bauchgefühl gehabt mit dem Korridor irgendwie. Ja. Und das waren schon irgendwie Momente, wo ich mir dachte, oh shit, die steht nicht mehr bei 440 Schilling, sondern irgendwo bei 30 Euro jetzt. Ja. Und ich habe meinen Korridor verloren irgendwie. Das waren auch als guter Kopfrechner. Die Nullerjahre. Ja, wir hatten dann deinen ersten Crash, sage ich jetzt mal, in deiner Lifetime mit zunächst der Technologie-Bubble. Die war in Wien jetzt nicht so ein großes Thema, weil wir eher Brick-and-Mortar-Gesellschaft haben mit den großen ATX-Werten. Und dann 9/11. Gibt es da irgendwelche Erinnerungen, was von der Datensicht jetzt? Ich spreche dich jetzt nicht als potenzielle Real-Money-Investorin an.
Ja, also aus der Datensicht ein wirklich aufregendes Erlebnis war, wir waren wenige Tage live mit dem neuen Datenfeed, wenige Tage nachdem Xetra eben in Betrieb gegangen ist und dann war da das IPO, der Marktstart von Lion CC damals. Und das war natürlich ein Thema. Wir haben wenig New Economy Titel gehabt, eben diese eher Old Economy und von daher war da so ein Fokus drauf. Ja. Und wie es kam natürlich, wie es kommen sollte. Ja. Wir haben in der Datenverteilung an diesem Morgen irgendein unerwartetes Problem gehabt, wie es halt mit einem neuen System auch vorkommt, ja, und ich kann mich nur erinnern, in meinem Büro, das war ein Aufruhr natürlich, ja, also jetzt ist endlich dieser Marktstart eines New Economy Titels, Lion CC, und der Markt sieht nichts, ja. Und es war natürlich der anzunehmend ultimative Super-GAU, ja, und ich kann mich nur erinnern, der Dr. Obersteiner ist damals in meinem Büro im Dreieck gesprungen, ja, ich habe versucht, mich zu konzentrieren, ja. Und das irgendwie zu, auch zu lokalisieren, zu orten. Und ich bin ja keine Technikerin, ja, sondern ich hatte immer den Vorteil, beide Welten gut zu verstehen und vor allem die Daten gut zu verstehen, die Anwendersicht gut zu verstehen, ja, und zu verstehen, wie müssen Daten aufbereitet werden. Ich habe damals für die Börse eingebracht, dass ich dass die Vendoren gut verstehe, ja. Und dass ich gut mit Technikern immer reden konnte, ja. Also ich konnte, ich habe immer diese Übersetzungsfunktion machen können, ja. Aber das war schon ein aufregender Moment. Wir haben es dann hingekriegt, ja. Aber es war natürlich ein gewisser, ein bisschen ein Zacken in der Krone. Ja.
Der Ludwig Niesen, der dann später Vorstand wurde, mit dem wirst du ja eng zusammengearbeitet
haben. Genau, der hat mich damals eingestellt.
Der hat dich damals ein guter Typ. Kann ich mich noch gut erinnern, ich meine, man muss an der Stelle die Wiener Börse wirklich loben. Ich bin ewig dabei und es gab kaum Ausfälle. Die Story, die du jetzt erzählt hast und dann witzigerweise am Tag 1, nachdem er nicht mehr bei der Börse war, hat es einen mehrstündigen Systemausfall gegeben. Ich finde das heute noch witziger. Niesen weg und die Börse rennt nicht mehr. Ja. Also als hätte er einen Stecker rausgezogen irgendwie. Was natürlich...
ja.
Was natürlich
wollen wir ihm nicht unterstellen.
Nein, das unterstelle ich ihm nicht, aber das ist so wie der Uli Hoeneß wieder in Freiheit war und der Taxi ist gestiegen. Ja, das war auch so, das war auch so eine Geschichte. Ja. Du, die Nullerjahre, ja, das war eine Traumzeit für die Wiener Börse. Mhm. Der ATX ist gestiegen von 1000 auf 5000. Man war international auch gut unterwegs und die Wiener Börse war ja immer, auch vor allem Osteuropa und natürlich Xetra, Deutschland, Frankfurt, mit anderen Börseplätzen eng verbunden. Mhm. Wie ist da in deiner Ära die Zusammenarbeit mit anderen Börsenplätzen? Was waren da die Aufgabenstellungen?
Ja, also das war wirklich auch sehr, sehr spannend, weil nachdem wir quasi diese Datenverteilung sehr gut hinbekommen haben, haben wir dann als ein Produkt angeboten, den Datenhub für osteuropäische Börsen auch zur Verfügung zu stellen. Und es waren auch Projekte, die ich gemacht habe, zum Beispiel mit Moskauer Börsen, darf man heute nicht so sagen, ja, ja, aber es war damals
war
so.
Ja, war jahrelang die Story von uns. Ne?
Prag, Zagreb, also wo man die Datenverteilung über einen gemeinsamen Datenfeed eben gemacht hat und teilweise bis hin zu chinesischen Kunden haben wir damals auch eben anbinden können und denen damit einen Zugang zum internationalen Vendorennetzwerk bereitstellen können.
Ja. In die Zeit von dir bei der Wiener Börse, du warst ja 99 bis 2011, fällt natürlich auch Lehman 2008, ATX von davor im Jahr 2007, am 9.7.2007 sind wir einmalig über 5000 Punkte intraday gegangen. Ich kann mich noch gut an die Pressekonferenz erinnern damals. Dann der Fall auf unter 2000 Punkte wie ein Stein, auch da aus Datensicht. Hat es da irgendwas gegeben, wo plötzlich alles auszuckt? Da müssen auch die System-Alerts, die es sicher irgendwo gegeben haben, muss ja permanent gebimmelt haben in deinem Umfeld.
Also für mich jetzt aus meiner Sicht war das an sich kein Thema, weil wenn du dich um Datenverteilung kümmerst, ja, ist es im Prinzip egal, ob es rauf oder runter geht. Ja. Ja, also das ist so
Infrastruktur, ne?
So gesehen war das jetzt für mich nicht das Problem. Natürlich diese Eruptionen im Markt und was im Nachgang der Lehman-Pleite hat dann dazu geführt, dass doch viele Handelsräume reduziert wurden, dass Händlerpositionen abgebaut wurden, auch in Wien von Wiener Banken, Geschäftsmodelle von Banken sich verändert haben. Ja. Und das haben wir natürlich gespürt, auch sozusagen in einer reduzierten Datennutzung. Mhm. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es eher ein neutrales Verhältnis zu Daten, ob es rauf oder runter geht. Für die Marktteilnehmer ist es immer wichtig, dass eine gute, verlässliche Datenqualität da ist.
Ja. Ja. Ich danke auf jeden Fall für diesen tollen, tollen Ausflug. Ich glaube, wir haben viele Punkte mitgenommen, die für unsere Hörerinnen neu sind, aber wir sind noch lange nicht fertig, denn 2011, du bist selbstständig, du bist Coach, du bist... Du hast deine Psychologie-Skills irgendwie eingebracht, bist Coach, Hub-Coach, Community-Builder, Career-Services bietest du an. Yeah. Erzähl bitte in eigenen Worten.
Ja, also nach doch vielen Jahren, nach 12 Jahren bei der Börse, war dann für mich auch dieser Zeitpunkt, mich zu verändern. Ja? Das hat dazu geführt, einerseits, dass ich mir überlegt habe, was könnte ich denn jetzt machen, weil das, was ich hatte, war einerseits ein sehr, sehr spezialisiertes Nischen-Know-how, Ja, und auf der anderen Seite dann mein Interesse an der Psychologie, auch an dem, und ein früher Berufswunsch von mir war ja eigentlich die Beratung von Menschen. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich dann auf diesen Geschäftsinhalt gekommen bin, Veränderungsprozesse von Menschen zu begleiten. Ja, und habe dann Coaching-Ausbildungen gemacht, habe die Psychologie halt sozusagen auch mir entsprechend zunutze gemacht und meine langjährige Führungserfahrung und Marktkenntnis. Und das ist schon etwas, was ich als Coach und Karriereberaterin schon immer wieder auch im positiven Sinne merke, dass die Leute das sehr wertschätzen, dass ich sozusagen auch einmal einen richtigen Beruf hatte, bevor ich Coach wurde. Und die Menschen, die jetzt aus irgendwelchen Gründen freiwillig oder unfreiwillig an einem Punkt der Veränderung stehen in ihrer Karriere, und das hat gerade im Finanzmarkt viele Leute natürlich getroffen, wie wir schon anklingen haben lassen, dass sehr wichtig ist, quasi für solche Veränderungen, für Rollenwechsel, auch für andere persönliche Situationen einfach den Prozess gut zu begleiten, so dass Leute wieder in ihre Ressourcen kommen, ja, wieder in ihre Kraft kommen, für sich attraktive neue Zielbilder entwickeln und die wirklich auch gut verfolgen können. Ja. Und darüber freue ich mich, dass ich das jetzt mache.
Und richtest du dich mit deinem Angebot vor allem an Einzelpersonen oder auch an Teams?
Sowohl als auch. Ich richte mich natürlich an Organisationen, die einerseits ihre Mitarbeitenden in irgendeiner Form auch unterstützen wollen, ja, indem sie, ich habe schon anklingen lassen, Rollenwechsel als Führungskraft ist oftmals so ein Thema, wo jemand auch gute Unterstützung braucht, aber auch natürlich, wie geht's in Teams, wie ist Kommunikation, wie ist das Miteinander in Teams. Also dieser spezielle Aspekt, ich sage jetzt einmal, Fachkenntnis wird ja viel trainiert, ist auch viel da. Mir geht's einerseits um das Thema Selbstkompetenz und soziale Kompetenz. Ja, und das ist auch etwas, was man lernen kann. Selbstkompetenz geht stark darum, wie kann man die eigenen Bedürfnisse leben, wie kann man langfristig gesund und erfolgreich bleiben. Ja, und das Thema soziale Kompetenz, wie geht's im Miteinander, wie geht die Kommunikation in Teams, ja, wie kann man Beziehungen so gestalten, dass diese Begeisterung da bleibt, ja, dass die Leute gerne miteinander arbeiten.
Ja. Meine Abschlussfrage ist dann, also was ich auch noch einbauen möchte, ist natürlich deine Homepage, die sagst du, ich glaube, dein Name, ne?
Genau, das ist mein Name ohne Punkt, www.sabinahaas.at.
Werde ich in den Shownotes auch verlinken.
Danke sehr.
Natürlich, ein bisschen Call to Action bauen wir immer ein, und meine Abschlussfrage ist auch immer die gleiche. Du hast sie letztendlich in der ersten Phase dieses Gesprächs auch erwähnt. Du bist inspiriert worden von einer Freundin, die bei Reuters war. Ja, wenn dich heute Leute fragen, hey Sabina, du bist im Kapitalmarkt tätig gewesen, es hat dir getaugt, ist das auch was für mich? Wie fange ich da am besten an? Soll ich da was studieren oder mich initiativ irgendwo bewerben? Was rätst du jungen Leuten, die im weitesten Sinne im Kapitalmarktumfeld tätig sein wollen?
Ich rate, unabhängig jetzt von der Branche, ja, wenn jemand diesen Wunsch hat, ja, dann rate ich, mit einer Visionsübung das gut zu überprüfen. Ja, einfach, wir machen da so eine kleine Zeitreise in die Zukunft, ja, und überprüfen auf allen Ebenen sehr ganzheitlich, ja, wie ist das dort, ja, und welche Informationen kannst du dir holen, ja, welche Bedingungen brauchst du, um erfolgreich zu sein, um gut arbeiten zu können. Und wenn das passt, wenn das sozusagen der Überprüfung standhält, ja, dann ist natürlich die Frage, wie kommst du dorthin? Welche Schritte kannst du machen? Ja, und das ist ein Prozess, den ich sehr, sehr gerne begleite, vor allem auch bei jungen Menschen. Ja, es gibt ein Projekt, in dem ich mitarbeite, Career Academy. Jetzt noch eine kleine Werbung auch, wo speziell auch Young Professionals, die sich solche Fragen stellen, ja, wirklich in einem gut strukturierten Prozess so begleitet werden, dass sie am Ende genau wissen, ist das, was ich mir wünsche, ja, sind die Qualitäten und Werte, die ich suche, ja, sind die dort. Und das ist quantitativ und qualitativ. Ja, ob, ganz egal, was jemand sich wünscht für seine berufliche Laufbahn.
Werden wir, wie gesagt, auch noch verlinken. Und liebe Sabina, herzlichen Dank, dass du vorbeikommen bist. Für mich war da unglaublich viel in einer Highlight-Folge persönlich dabei. Ich bin ein riesen Big Data-Fan. Und die Karriereaspekte sind spannend. Die Zeitreise, was die Daten, das Datenkönnen von Kapitalmärkten mit Fokus auf Österreich kann, war eine Freude für mich. Ja. Möchte mich bei der Gelegenheit von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Bin sicher, die Folge wird getaugt haben. Wir hören uns dann in 2 Tagen wieder.
Ja, ich bedanke mich auch und verabschiede mich von allen Hörern. Auf meiner Webseite kann man einen Gratis-Coaching-Termin mit mir buchen, das ist nochmal soweit, und freue mich, wenn wir uns in irgendeiner Gelegenheit wiedersehen.
Und ich schließe eine Empfehlung an. Tschüss und Baba.
Danke.